Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Podcast von Rolling Stone. Ihr abonniert uns auf Spotify, Deezer und iTunes oder hört diese Folge am Artikelplayer am obigen Rand. Alle unsere Artikel auf rollingstone.de. In der heutigen Episode sprechen Arne Villander und ich über Fußball und über einen ganz besonderen Fußballhelden, nämlich Bastian Schweinsteiger. Die Doku von Anfang bis Legende gibt es zurzeit bei Amazon Prime im Stream. Und für mich gab es in dieser Dokumentation über das Leben Bastis so zwei, will ich sagen, Money Shots, aber man spricht immer von Money Shots, wenn es um besonders gravierende Einstellungen geht, die besonders Interesse des Zuschauers bündeln, aber zumindest zwei Einstellungen, von denen ich dachte, die sind jetzt was Besonderes. Also einmal, dass man Bastian Schweinsteiger hat weinen sehen bei seiner eigenen Hochzeit. Das hat man irgendwie selten bei Männern und das haben sie da gemacht. Das wirkte auch nicht gestellt, im Gegensatz zu manch anderen Szenen in dem Film. Und der andere Money Shot, der dann leider so ein bisschen also in der Wirkung verpufft hat, der nicht funktioniert hat, da drehte sich eigentlich wieder um das Weinen, aber um das Nicht-Weinen. Also es gibt ja oft immer so Momente, in denen man in Dokus wichtige Persönlichkeiten reden hört und dann werden sie von Gefühlen übermannt und das hätte man dann irgendwie nicht gedacht. Ich musste dran denken, in der George Harrison-Doku Living in the Material World von Martin Scorsese weint am Ende ja Ringo, als es um den Tod geht, um den Krebstod George Harrisons. Und in der Schweinsteiger-Doku, da geht es dann darum, dass Uli Hoeneß vor die Kamera tritt. Hoeneß saß ja im Gefängnis und wie gerührt er sich gezeigt hat, dass Schweinsteiger an ihn gedacht hat, während des WM-Finales in Rio, dass die Deutschen ja gewonnen haben und dann in die Kamera gesprochen hat, dass dieser Sieg auch für Hoeneß sei oder dass man in diesen Stunden auch an ihn denke, der im Gefängnis liegen musste und dann allein auf seiner Pritsche, weil die ganzen anderen Insassen nicht gemeinsam gucken durften, allein auf seiner Pritsche liegen musste, um dann dieses Finale siegen zu sehen. Da hat man dann gedacht, okay, was überkommt jetzt irgendwie Hoeneß, aber Hoeneß bleibt Herr seiner Gefühle und so ein bisschen tattrig, wie er drauf ist, kommt dann auch nicht so wirklich zur Sache. Das war sozusagen der zweite Money Shot, der mich dann doch eigentlich so ein bisschen enttäuscht hat. Aber insgesamt, also über diesen Film wurde viel drauf eingedrischen. Also hat ihm, wie gesagt, ja, hier Honig im Fuß und so weiter, also eine Anspielung auf Honig im Kopf des Produzenten Til Schweiger. Und es sei sentimental und es sei irgendwie auch keine echte, wirkliche Darstellung der Fußballwelt. Aber da frage ich mich doch, was erwarten die Leute denn eigentlich? Jeder Mensch weiß doch, dass es Football Leagues gibt. Jeder Mensch weiß, dass jeder Fußballer sehr reich ist, dass es die Spielerberater gibt, dass da viel Politik mitschwingt und dass wahrscheinlich jeder irgendwo auch mal Mist gebaut hat oder dass er irgendwie unfair gewesen ist zu Mitspielern und so weiter. Dass keiner nur der strahlende Held ist. Aber man muss doch, bevor man diesen Film sieht, auch wissen, worauf man sich einlässt. Und das ist natürlich eine Heldengeschichte, wird das ja völlig klar. Da muss man doch nicht erwarten, dass man irgendwie eine kritische Beleuchtung sieht. Unter diesem Gesichtspunkt habe ich mich sehr gut unterhalten, Gefühl gehabt und ich fand diesen Film wirklich sehr sehenswert.
Der Film erzählt eine ganz andere Geschichte. Also erzählt natürlich, ist eine Hagiografie. Der Mann ist 35 Jahre alt, ist erst vor kurzem vom Fußball zurückgetreten. Und er erzählt nach amerikanischer Art der Netflix-Dokumentation, das ist ja fast schon ein eigenes Genre, hier eine deutsche Heldengeschichte. Die beginnt mit dem Sohn eines Sportartikelladenbesitzers in der bayerischen Provinz. Und also mit Skifahren. Und er hat mit seinem Schweini, hat mit Bruder Schweini, der etwas älter ist, als Kind Skirennen bestritten. Und war sehr begabt. Nämlich mit dem Sohn Neureuther war er bei Wettbewerben im Bayerischen. In den Bergen. Und da sind sie jahrelang gegeneinander gefahren. Und Schweini hat, wie Neureuther sagt, manchmal gewonnen.
Was aber auch er später eingibt. Ne? Er baut das dramaturgisch auf. Er sagt irgendwie, ja, ich darf darüber eigentlich nicht sprechen, ich will darüber nicht sprechen. Gibt er zu, bei einigen Rennen war Schweini der Bessere.
Ja, er sagte schmunzelnd. Und es gibt von Vater Schweinsteiger viel Videomaterial. Der hat alles aufgezeichnet, schon in den 80er Jahren. Wir sprechen hier, glaube ich, von den Jahren 86 FF, als der kleine Schweini so viel gewonnen hat und Vater war immer dabei, die Mutter auch. Also ein intaktes Elternhaus, das ist fast schon eine ungewöhnliche Geschichte. geradezu idyllisch. Der begabte Sohn, der eine begabter als der andere. Übrigens ein sehr vernünftiger Bruder, der sich hier einlässt und der sich präzise erinnert und der ohne Schwulst vom Bruder erzählt.
Und ohne auch Konkurrenzgedanken Vater, auch, ne?
Genau.
Ohne Konkurrenzgedanken.
Ja, ohne Neid, aber auch ohne Verklärung. Auch der Vater spricht sehr nüchtern. Es gibt dann immer sozusagen Vorblenden auf die Ankunft in Chicago, das ist ja erst 3 oder 4 Jahre her, dass Schweinsteiger dort zum Ausklang seiner Karriere, wie so viele deutsche Spieler, nochmal in Amerika oder anderweitig, aber hier in Chicago, unterschrieben hat für Profifußball zu sehr guten Konditionen, war natürlich der Star dann auch, obwohl das Soccer nicht von großer Bedeutung ist. Man sieht das auch beim Stadion, sind ein paar Tausend, die sich verlieren da in dem Stadion. Aber die Ankunft am Flughafen und dann diese lustige Erzählung und Schweini selbst ist sehr stark darin, lakonisch zu erzählen, so etwas brummig so schwerzüngig. Da erzählt er jedenfalls, dass er in die Limousine gezogen wurde, oder vielmehr erzählt es sogar der amerikanische Fußballfreund, der ihn dann in Empfang genommen hat. Und waren viele Fans gekommen und wollten ihn begrüßen und er sollte keine Autogramme schreiben. Und wurde also da in die Limousine vom Flughafen gedrängt. Und im Auto fiel ihm dann ein, er hat Vater Schweini vergessen. Vater Schweini war nicht mitgekommen und wurde vermisst im Auto. Und das war also der Beginn des amerikanischen
Abenteuers. Der ist ja noch nebenher gerannt, glaube ich, ne? Also das ist irgendwie, das er versucht, die Limousine zu erreichen.
Sogar aber, zu sehen.
Ja, das hat ja auch gezeigt, welche Aufregung da geherrscht hat und wie neu diese Umgebung gewesen ist. Und das waren ja auch Szenen, die nicht gefaked wurden oder die halt einfach auch so gewesen sind. Was natürlich auch nicht gefaked wurde, aber halt relativ artifiziell gewirkt hat, war das Verhältnis zu seiner Frau Anna Ivanovic, der Tennisspielerin. Darüber hatten wir ja auch schon gesprochen. Man kann sich schwer vorstellen, wie die beiden sich in einer Sprache gemeinsam unterhalten. Das Englische wirkt sehr gequält. Da tat mir Schweinsteiger auch ein bisschen leid. Scheint ja nicht wirklich firm gewesen zu sein. Und sie wirkt wie ein okayer Mensch, aber sie wirkt auch so, als hätten die beiden sich vor der Kamera so wie in so einer Kuppelshow oder mit so einer Castingshow irgendwie kennengelernt.
Ja,
das wirkte sehr seltsam.
Ja, es wird tatsächlich war es ja ein Empfang oder nach einem Tennisspiel, das weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, es war bei einem Empfang und Schweinsteiger hatte auch ein Interesse am Tennis, war vielleicht ein Turnier in München sogar.
Als er zu spät kam, die Geschichte.
Ja, genau. Ne? Und er wollte unbedingt, das war wohl das Finale, an dem Anna teilgenommen hat. Und sie erwartete ihn und er hatte schon geschrieben, das wird knapp. Und sie hat so schnell, anfänglich jedenfalls, verloren, dass sie, ne, der erste Satz war schon vorbei, dass sie glaubte, er käme gar nicht mehr. Also das ist die romantische Geschichte, vielleicht nicht ganz der Anfang dieser Verbindung, aber woran sie sich erinnern, das ist auch in seinem München war. Sie ist ja, glaube ich, Tschechin, gebürtige Tschechin und spricht sehr ordentlich Englisch. Manchmal sitzen sie auf dem Sofa und sprechen dann auf Englisch, ja auch für den Film. Damit der Film gibt sich einen internationalen Anstrich. Es gibt natürlich es gibt Amerikaner und es gibt Leute wie Louis van Gaal, die sehr passabel Englisch sprechen, nicht gut Deutsch. Und
ich wusste aber gar nicht, der hätte doch Deutsch reden können, der kann auch
nicht
schon Deutsch,
genau,
oder?
Aber der Film ist als internationaler Film gedacht. Und es sprechen diejenigen Englisch, die es können, damit ein internationales Publikum sie Englisch sprechen hört. Bei einigen wird das nicht gemacht. Ich glaube, Oliver Kahn spricht Deutsch.
Ja, die ganzen deutschen Spieler, ja, ne? Boateng, genau, und so weiter, die sprechen alle Deutsch.
Ja, der nicht so viel zu Wort kommt, aber Kahn spricht Entscheidendes, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und sehr eindrucksvoll, der ja ohnehin zu Recht als intellektueller geltende Badstuber, Holger Badstuber,
ja,
der große Hoffnung beim FC Bayern noch vor 10 Jahren, glaube ich, der ja zurückgetreten ist. Und der hat sehr interessante Beobachtungen aus der Zeit der Generation schon nach Scholl und Effenberg, die nächste Generation. Und der würde ja eigentlich zu Müller gehören und Schweinsteiger und auch Boateng.
Sagt Müller eigentlich irgendwas? Der kam
wenig, sehr wenig.
Ja, ich finde
der halt, kam noch etwas später wahrscheinlich. Ja. Aber die haben natürlich
Müller zusammen, war ein bisschen später, genau. Ja. Also ich finde immer, ich muss immer über Oliver Kahn so lachen, weil er derjenige ist, der versucht, am staatstragendsten zu klingen, der immer die Fremdwörter einbaut, von dem Momentum spricht und so weiter. Aber die Gram steht mir natürlich ins Gesicht geschrieben, weil er weiß, dass es einen Film, den man über ihn so drehen würde, gar nicht geben könnte, denn er wäre, ist ja der Unvollendete. Da kann er mit seinen drei Champions Elfmeter-Dingern da mit Valencia, als sie damals gewonnen haben, auch nicht gegenstinken, wenn er, weil er nie sagen kann, dass er eine WM gewonnen hat.
Ja.
Deswegen haben sie ja einmal auch die Dramaturgie des Films unterbrochen, eigentlich sind sie chronologisch vorgegangen, aber den WM-Sieg 14 haben sie nach hinten gestellt, beziehungsweise vor seinem Retirement da in USA, damit sie zeigen können, dass der Kämpfer, der Krieger, der blutdurchströmte Held, Schweinsteiger, doch den ganz großen Triumph halt nochmal mitgenommen hat, nämlich die WM.
Ja, und man ahnte natürlich vorher, dass der Film den Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 am Ende erzählen wird. Und es wird dann Gewissheit, als das erste Finale der Horm gezeigt wird, also das verlorene Finale der Horm, ich glaube 2012, und dann den Gewinn der Champions League 2013. Und das ist natürlich schon von großer Dramatik, der Verlust jenes Finals in München gegen Chelsea, 1-0, ich glaube 0-1, ich glaube in der 89. Minute, nachdem sie das Spiel dominiert hat. So, Karl-Heinz Rummenigge sagt da, noch bevor man weiß, wie es ausgeht, wenn man es nicht ohnehin weiß, aber in der Dramaturgie des Films sagt Rummenigge, ja, und das ist der Film, die Aufzeichnung, die ich immer wieder schaue.
Und er findet immer wieder neue Sachen.
Genau, Uli Hoeneß, und da weiß man ja nicht, warum schaut er den Film immer noch mal. Und Uli Hoeneß versteht es nicht und keiner weiß, warum er sich es immer wieder anguckt. So, und kurz bald darauf, man sieht dann das Elfmeterschießen, ist noch immer von einzigartiger Dramaturgie und ja auch Schweinsteigers Versagen. Das ist der Moment, das ist der Tiefpunkt seiner Karriere und es ist die absolute Niederlage des FC Bayern München.
Auch keiner wollte schießen.
Das Rummenigge. Genau.
Keiner wollte schießen.
Ich war der Trainer Heinkes zu der Zeit.
Verdammt, ja, das müsste also im nächsten Jahr beim Triple war es ja Heinkes. Das war Heinkes.
Ja, das war Heinkes. Ja. Und Heinkes schildert auch jetzt mit Abstand, er ist nicht mehr Trainer, bei Bayern sowieso nicht. Und jetzt sagt er, es wollte eigentlich keiner schießen.
Aber mal ganz doof gesagt, man kann die doch verpflichten, oder nicht? Ich meine, man kann doch, das verstehe ich nicht. Pass mal auf hier,
Aber er hatte schon den Defätismus bei den meisten beobachtet. Und er sagt in der Rückschau, es ist nicht gut, wenn ein Spieler sich das nicht zutraut, die Kraft nicht hat, den Mut vor allem nicht hat. Und man sieht es an der Körperhaltung, er hat niemanden verurteilt. Und am Ende musste...
Neuer.
Ja.
Also, hat aber gut gemacht. Ja. Zufallstreffer.
Was in Erinnerung geblieben ist und woraufhin Neuer ja auch zum legendären Elfmeterschützen wurde und alle warteten auf den Moment, da er von hinten nach vorne läuft und so hoch aufgeschossen den Elfmeter schießen würde. Er hat viele Tore dann in der Bundesliga, glaube ich, auch in der Champions League später noch erzielt per Elfmeter. Aber es war Schweinsteigers Fiasko. Und man sieht am Anlauf, man sah es damals, man sieht es hier noch einmal und dann auch in der Zeitlupe, man sieht tatsächlich sogar den Schuss ohne das Tor. Also zunächst sieht man nur die Bewegung Schweinsteigers, den Moment des Schusses und daran erkennt man, das kann kein Tor sein und es war kein Tor. Und er hatte schon aufgegeben, jemand schildert in der Erinnerung, schon die Art, und es war jemand, der es am Fernsehen gesehen hat, die Art, wie er von der Mittellinie zum Elfmeterpunkt ging, da wusste er schon, wie zu einer Exekution.
Er stoppt ja auch beim Anlauf. Er stoppt ja auch vor dem Abschuss. Er stoppt beim Anlauf. Und das wird ja sowieso, also es gehört schon extrem viel Können dazu, beim Anlauf abzustoppen, dann zu schießen, dann Tor zu machen. Also die meisten Elfmeter, die daneben gehen, haben und dieses Problem, ich erinnere immer nur gerne an meinen Lieblings, Stolperer von David Trezeguet, 2000 EM gegen Frankreich, in Frankreich. Nee, war das 2000 oder 98, weiß ich nicht mehr. Also einfach so zu stoppen und so weiter und dann erst anzuzielen, ist sowieso immer total riskant. Aber hast recht, es wurde gar nicht erst, der Pfostenschuss wurde gar nicht gezeigt, der wurde einfach weggelassen. Weil es hat gereicht, seine Schuhe, seine Füße zu zeigen, seine Beine, wie er da falsch anläuft und geschlagen dann daran geht. Ne?
Nee, er glaubte es selbst nicht und es war schon die Enttäuschung, über das Spiel, dass sie es nicht vorher entschieden hatten und obwohl sie so überlegen waren. Und es war ein schwacher Schuss, aber natürlich mit dem Abstoppen und daran erkennt man natürlich also eigentlich einen ganz überlegenen Spieler, der den Torhüter verlädt und der vorher beschlossen hat, dass er nochmal stoppen wird, um den Torhüter, der sich schon bewegt hat, sich schon entschieden hat für eine Ecke, zu verladen. Das war hier aber nicht der Fall, so strategisch hat das, glaube ich, gar nicht geplant, sondern es war die Unsicherheit, er dachte, na, jetzt bremse ich lieber nochmal ab und dann nach links, glaube ich, so weit wie möglich nach links, aber es war zu weit, nämlich an den Pfosten und dazu schwach geschossen, der Torhüter wäre nicht rangekommen.
Peter Cech hat aber natürlich auch seinen Kampfhelm auf, also eigentlich ist es eher ein Zeichen von Schwäche, weil es ein Kopfschutz ist, er hatte eine Kopfverletzung, aber das Ding sah halt auch aus wie ein Helm, ja. Gegen so einen will man halt auch nicht antreten. Ja.
Also das ist natürlich ein unheimlicher Torwart, also einer der stärksten der Welt und legendärer als wohl jeder Spieler, der bei den Bayern auf dem Platz stand. Aber das ist ganz stark gefilmt. Es ist nur leider zu konfus. Also es wird zu viel zurückgesprungen, wieder in die Berge, in die Kindheit. Es gibt Aufnahmen von Weihnachten. Sehr schön, wie das in den 80er Jahren war, dieses Idyll. Man fährt die Berge runter, er gewinnt Wettbewerbe, Privataufnahmen. Und dann die Anfangszeit bei Bayern. Und interessant, die Jugendtrainer. Also es handelt sich hier um einen Spieler, das wurde verschiedentlich, nicht, dass ich immer Kicker gelesen hätte und die Elf Freunde und die Fachpresse, aber es wurde immer wieder gesagt, es ist ein Spieler mit einem eher geringen Talent, verglichen mit etwa Mehmet Scholl, der eben auch sein Vorbild war, der entscheidende Mann vielleicht zu der Zeit, und anderen Hochbegabten. War Schweinsteiger niemand, das sagt der Jugendtrainer, auch bei dem man gedacht hätte, dass er eine solche Karriere überhaupt machen würde, möglicherweise nicht mal bis zum Profifußball, nicht bis zur ersten Mannschaft des FC Bayern München, schon gar nicht als 18-, 19-Jähriger. So alt war er aber, als er dann in die große Mannschaft von Oliver Kahn kam. Und Louis van Gaal sagt aber etwas, was vielleicht das Beste ist, was überhaupt in dem Film über Schweinsteiger gesagt wird und was ihn charakterisiert, nämlich, und das wiederholt er noch einmal, kein überragender Spieler, nicht sehr schnell, aber er hatte die Übersicht im Raum, er hatte das Gespür für den Raum. Und deshalb spielte er später im Mittelfeld, ich glaube im hängenden Mittelfeld. Ja. Eigentlich war er,
als hätte er Augen im Hinterkopf gehabt.
Der Organisator, er musste nicht so schnell sein, er musste nicht so viel laufen. Er hatte auch einen starken Schuss aus der zweiten Reihe, hat auch bemerkenswerte Tore gemacht. Aber vor allem war er derjenige, der organisierte. Und er hat eigentlich den Anspruch auf das zentrale Mittelfeld
erhoben. Er wollte Ballack vertreiben, ja. Ne? Das war sein
später Anspruch. In der Nationalmannschaft.
Und ich meine, das ist ein bisschen das Traurige bei Van Gaal, der irgendwie als ein Trainer gilt, der nicht den besten Eindruck hinterlassen hat, den viele wegen seiner Strenge nicht gemocht haben, der auch kein wirklicher Erfolgstrainer gewesen ist, der aber, wie du gesagt hast, auch schon die besten Sätze in der ganzen Doku gesagt hat, was zeigt, dass er ein kluger Kopf ist. Insgesamt finde ich, also ich fand am interessantesten und auch am lustigsten die Passagen, als Schweini neu zu den Bayern gestoßen ist und sich diese blöden Frisuren hatte, die ja so unmöglich aussahen, und dann auch Oliver Kahn gesagt hat, wie ist überhaupt rumgelaufen, den kann ich gar nicht ernst nehmen. Und er nach seinem ersten Tor, als er dann gleich irgendwie so eine Kette küsst oder sowas und abklatschen will auf der Bank, genau, dass er dann gleich von Hoeneß ermahnt wird, was die Scheiße soll und so weiter. Das war mit eigentlich die lustigsten Stellen, ja. Dass versucht wird, jemandem die Hörner irgendwie so abzuschussen. Aber das ist eine Sache, die mir in dieser Dokumentation zu kurz gekommen ist und die ich in dem Sommermärchenfilm von Sönke Wortmann ein bisschen besser fand. Da hatte man das Gefühl, der hat einfach die Kamera draufgehalten und das einfach dann auch gezeigt, was da passiert ist. Also sprich, diese Kabbeleien, sie lieben Kabbeleien zwischen Poldi und Schweini und so weiter, wie die beiden dann irgendwie in ihren weißen Unterhosen durch die Gruppenräume gerannt sind und so. Das war alles ein bisschen authentischer und niedlicher anzusehen, als jetzt diese extrem hart zusammengeschnittenen, komprimierten Höhepunkte in dieser 5-Minuten-Sequenz.
Ja.
Ich erinnere da nur mal an eine Szene, die wirklich extrem gestellt gewirkt hat. Die, also man spricht ja immer so, es gibt auf YouTube so Compilations, irgendwie so awkward und cringe, also so peinliche Fremdschämen-Momente zusammengeschnitten. Und ich habe es gibt ja so Abschiedsreden von Schweini mit seinen amerikanischen Freunden. Einmal an so einem Esstisch, wie er denen sagt, ich möchte euch hiermit mitteilen, dass ich nochmal nach Orlando wechsle oder nach Chicago, ich weiß nicht mehr genau. Und dann diese Kabinenrede, bei der man auch die Amis, die anderen Spieler zeigt. Es muss ja inszeniert gewesen sein, weil es kann ja nicht sein, so dass Schweini gesagt hat, pass mal auf, ich werde gleich eine Rede halten, die Kameras filmen mit und ich überrasche euch dann gleich, was kommt, sondern sie müssen vorher abgesprochen haben, was ist. Und da merkt man das Artifizielle, diese Inszenierung einfach an. Und das hat mir fast ein bisschen weh, Schweini zu sehen, wie er dann am Ende auch ein bisschen weint und die Tränen verdrückt. Aber diese Kabinenspieler doch wissen, dass sie Teil einer Inszenierung gewesen sind.
Ja. Also der Abschied von Chicago wird in einem Restaurant, in das Schweinsteiger 5 oder 6 Spieler, mit denen er befreundet ist, eingeladen hat, bekannt gegeben. Zunächst denkt man, die treffen sich im fast leeren Restaurant, da wird aufgetischt und dann merkt man, er hat aber etwas zu sagen und er sagt es dann auf Englisch und die Spieler, nun, weder wirken sie entsetzt, noch wirken sie überrascht, noch wirken sie so sentimental
angepasst. Aber das gibt's ja eigentlich gar nicht.
Ich glaube, er hat nur 2 Jahre da gespielt. Ja. Und
emotionslos. Ihn, aber,
ja, und er sagt dann etwas umständlich, ne, er wollte es ihm vorher nicht sagen, aber jetzt sage er, also das sei vielleicht nicht das allerletzte Spiel seines Lebens, aber hier in Chicago sei das letzte Spiel, das jetzt bevorstehe, und er wollte es ihm zuerst sagen, und es sei, und ich glaube, das ist ja der Abschied vom Fußball überhaupt, also der Abschied, das Ende seiner Karriere. Und das ist diesen eher arbeitsamen Spielern oder noch College-Spielern vielleicht nicht vollkommen bewusst, dass hier so ein Beckenbauer-Moment vorliegt, dass ein deutscher Fußballspieler seine Karriere beendet. Entsprechend kümmerlich ist dann dieses Abschiedsspiel, das das letzte ist. Die Ränge sind zur Hälfte besetzt. Es ist ein kleines Stadion. Es ist nicht richtig. Also er wird wohl verabschiedet, auch vor den Fans und von den Fans wird dann gesagt, das war sein letzter Auftritt. Wir bedanken uns bei Schweinsteiger und ein paar Leute umarmen ihn und dann geht er diesen Gang entlang, der auch nicht so lang ist wie etwa im Münchner Olympiastadion oder jetzt in der Bayern Arena.
Man darf ja den Wert von Allstars auch gar nicht überschätzen. Das habe ich nie verstanden, warum eine Mannschaft, die eine schwache Liga hat, wie USA, sich stolz fühlen sollte, einen Allstar, der definitiv seine letzten 2 Jahre mit kaputten Knochen dort verbringen will, aufzuwerten. Weil ich meine, es wäre doch ein viel größeres Symbol, wenn ein aktiver, fitter Spieler im besten Alter von 28 oder so dahin kommt, anstatt der Allstar. Das ist doch völlig klar, dass man von dem meinetwegen viel lernen kann, aber dass sein Input für das Team von vornherein begrenzt ist, weil er nicht mehr so schnell mitrennen kann.
Ja.
Das habe ich nie verstanden, warum sich die Amerikaner darüber freuen sollten, wenn ein Allstar kommt. Gut, mit Pelé und Beckenbauer, da, wann war das, 78, 79 oder so, ich weiß nicht.
Ja, Kosmos,
das, New York. Ja, das war mit Sicherheit nochmal eine andere Schiene, weil du zumindest 2 von diesen alten Genies hattest. Ja. Aber jetzt mit Schweini, das ist ja, ich meine, umso mehr tat er mir auch leid, als er nochmal zu Manchester gegangen ist, zu seinem 2. Lieblingsverein. Und da gibt's ja diese.
Aber das war vorher.
Oder? Ja, genau, das war vor Amerika.
Ja. Und da dachte man, jetzt du schaffst das vielleicht. Und
genau, er ist er nochmal dabei.
Er saß dann bei.
Fast nur auf der Bank.
Ja.
Weil,
bei Mourinho.
Und, ja, Mourinho hat es gibt Mourinho, glaube ich, nur einmal zu sehen in der Doku und das auch nur für einen 30-Sekunden-Ausschnitt, der aber alles zusammenfasst, was man über ihn wissen muss, nämlich, dass er sehr präzise, nüchtern, ohne eine Miene zu verziehen, sagt, nein, wir haben nun mal nur 11 Plätze und im Mittelfeld meinetwegen nur 3 und dann muss ich halt den nehmen, der am fittesten und am besten ist. Und das war Schweini dann leider nicht mehr.
Ja, und es sagt jemand, ich weiß nicht, ob Bartstuber oder wer das kommentiert, als Mourinho kam, wusste er sofort, dass Schweinsteiger nicht mehr gesetzt ist und kaum noch auf dem Platz stehen wird. Denn er passte auch nicht in das Konzept von Mourinho, natürlich sehr schnelles Spiel. Ich will mich nicht als gerieren, als Fußballexperte. Jedenfalls passte er nicht in die Taktik und in das Spiel des Mourinho und in dessen Planung nicht. Und so war es dann auch. Und Schweinsteiger musste gehen, hatte kaum Spielpraxis, wurde nicht gebraucht. Man ließ es ihn auch spüren. Es gab ja gar keine andere Möglichkeit, als dass das spüren musste, denn er saß auf der Bank und hatte natürlich andere Erwartungen. Also musste er es aufgeben, bevor man, vielleicht wahrscheinlich hat man ihn auch konfrontiert eigentlich mit der Entscheidung, aber den Vertrag hat er wahrscheinlich da erfüllt. Bei Manchester spielt es ja auch keine Rolle, welche Spieler da auf der Bank sind oder unter Vertrag schon bezahlt werden müssen. Aber das war sicher enttäuschend für Schweinsteiger. Chicago war dann keine Enttäuschung mehr, aber er war ja nicht älter als 34 und das Ende in der Nationalmannschaft war früher. Was wir noch nicht gesagt haben, es gab eine schwere Operation, die ihn noch zur Weltmeisterschaft 2014 beschäftigt hat, aber vorher eine Saison zerstört hat bei Bayern. Es war, ich glaube, eine Knieoperation.
War es nicht Sprunggelenk? Ich weiß nicht. Aber das haben sie auch gesagt, jemand, der wie er mit so viel Liebe und Einsatz, klar, also als Phrasen und so weiter, dabei ist, dem hätte klar sein müssen, dass er eine kürzere Karriere haben wird als manche anderer. Wenn einer immer so für 100% geben will und egal, ob er verletzt ist, das mit durchboxt, hätte er wissen müssen, dass er dafür umso früher aufhören muss.
Ich glaube, das sagt ein Trainer, entweder der Jugendtrainer.
Jugendtrainer, glaube ich auch.
Der Jugendtrainer sagt, oder ein Kollege, also ich merke schon, ich muss noch einmal die Dokumentation sehen, ich sehe sie gern nochmal, um das zu überprüfen. Aber da sagt ihm jemand, der mit so, wie du es richtig gesagt hast, der mit so viel Einsatz spielt und der aber auch so viel sich bewegen muss mit so viel Athletik, der so viel kämpfen muss auch, der kein vornehmer Spieler ist und der eigentlich immer alles geben will, der nie drüber nachgedacht hat, seit 18 Jahre alt ist, sich etwa zu schonen, der wird natürlich so verletzt sein, der wird schwer verletzt sein und der wird mit 30 eigentlich nicht mehr spielen können, aber mit Anfang 30. Genauso ist es gekommen. Teil der Heldenverehrung dieses Films ist dann natürlich die Inszenierung oder hier verkürzt, das gar nicht so dramatische Finale 2014 nach dem einzigartigen Triumph gegen Brasilien, das ist 7-1, dann dieses kämpferische und etwas quälende Finale gegen Argentinien, glaube ich.
Ja, ja. Den beiden alten Helden Klose und Schweini, wie sie sich am Ende umarmen.
Ja, also das ist sehr anrührend, aber Schweinsteiger hat dann ja geblutet und nach einem Zusammenprall, glaube ich, lief ihm Blut übers Gesicht und das wirkte natürlich so, ich kann mich daran erinnern, man fürchtete dann ja, oh, Schweinsteiger wird jetzt aus dem Spiel genommen, der kann nicht mehr zurückkehren. So schwer war er nicht verletzt, Blut wirkt aber natürlich immer so, naja, kann der denn noch spielen, kann denn das Blut gestillt werden, braucht er ein Pflaster oder dergleichen. Aber das hat ihn ja noch mehr befeuert, das hat ihn ja angespornt und das wird dann gezeigt, natürlich sieht man immer nur ein paar Laufszenen, Kopfbälle, bis hin dann zu ausgerechnet Götzes, ich glaube Götze wurde ja eingewechselt, oder? Und am Ende hat er das Tor geschossen. Also diesen Moment gibt es nicht, dass Schweinsteiger dann noch in der Ecke direkt ins Tor geschossen hätte.
Ach, du, da fällt mir was ein. Sag mal, da können uns vielleicht unsere aufmerksamen Hörer drauf, oder das korrigieren, wir haben bestimmt viele Fußballfans als Hörer, das dürfte doch nicht sein letztes Turnier. Gab es nicht bei der EM 16, als wir war das im Halbfinale rausgeflogen sind, gab es da nicht einen Moment, wo er irgendwie einen Elfer verschuldet hat oder sowas?
Oh, das weiß ich.
Also wenn das jetzt jemand hört und weiß, ja, ich glaube nicht, dass 14 sein letztes Turnier, wenn das jetzt jemand hört von den Hörern, meldet uns bitte, ihr kennt ja unsere E-Mail-Adresse, gerne an redaktion@rollingstone.de. Ich bin mir ziemlich sicher, das fällt mir jetzt aber erst wieder ein, dass unser Schweini einen Elfmeter verschuldet hat, weil er unglücklich jemanden festgehalten hat beim Eckball oder so, bei irgendeiner Geschichte und wir dadurch ein Tor kassiert haben. Ja. Wenn das jetzt stimmt, wenn es nicht stimmt, erzähle ich Quatsch, aber wenn das stimmt, wäre das natürlich ein Moment gewesen, den man durchaus hätte bringen können, aber die wollten wahrscheinlich nicht bei den großen Turnieren nach dem Superereignis WM 14 und dem WM-Gewinn dann noch irgendwie so eine dunklere Geschichte erzählen. Wäre natürlich ein Argument zu sagen, warum so eine schöne Färberei, aber da fällt mir eigentlich auch nur ein, das war so ein Moment, den ich ein bisschen schade fand. Man sieht im Abspann, sieht man ja diese Bloopers, wenn den Leuten, die interviewt werden, die Mikros abgenommen werden und die nochmal so lustige Sprüche in die Kamera sagen, jetzt könnt ihr alles wieder abbauen oder was soll das und so weiter. Vielleicht hätte man da noch ein bisschen mehr Lockerheit generell in der Inszenierung der Interviewpartner holen können. Das ist ja leider so ein Problem mit vielen Fußballern, die ein sehr explizites Medientraining bekommen, dass sie am Ende versteifen und alle das Gleiche immer nur noch sagen. Da wäre vielleicht ein bisschen mehr Lockerheit oder ein bisschen mehr eigene, wirkliche Persönlichkeit zu wünschen übrig wäre zu wünschen gewesen. Klar, Boateng wusste ich vorher auch nicht, redet tatsächlich wie eine Schlaftablette. Ich glaube, da musste man nicht irgendwie großartig was an ihm ran dran machen. Aber es gibt natürlich andere, die sehr uniform aufgetreten sind. Das fand ich ein bisschen schade.
Ja, das liegt an der Inszenierung. Man sieht ja sogar, wie sie in das Studio geführt werden. Man kann sich die Beleuchtung genau vorstellen. Wenn den dunklen Hintergrund, das ist ein leeres Studio, sehr viel Platz. Sie werden auch mit ganzen Körpern herumsitzend gezeigt. Übrigens ist die Tochter Til Schweigers, glaube ich, beteiligt gewesen an den Dreharbeiten, hat möglicherweise sogar für zusätzliche Interviews zuständig, wird sie im Abspann genannt. Und die Inszenierung ist natürlich professionell, aber es ist eine kalte Inszenierung. Man weiß, dass Rummenigge, dass Hoeneß, dass Bart Stuber, dass Oliver Kahn vermutlich in München in dieses Studio gesetzt wurden. Und es wurden ihnen alle ungefähr, dieselben Fragen gestellt, ein Fragenkatalog. Und später wurde es natürlich zusammengeschnitten. Und jeder hat große Momente, Rummenigge, Hoeneß. Kahn hat mehr große Momente und lustiger als andere, ist aber auch in der Analyse natürlich, auch betreffend die Weltmeisterschaft 2006, sehr zuverlässig und überzeugend. Du sagst mit Recht, dem haben wir auch Fremdworte und die autoritäre Darstellung. Aber im Binnenverhältnis war es auch so, Kahn, die Figur des großen Bruders, wenn nicht sogar des Vaters, des Mentors, des Bewunderten, der sofort den ungestümen Feuerkopf Schweinsteiger, den ungehobelten auch unter seine Fittiche genommen hat, der allerdings sagt, in der Kabine, und das hat Schweinsteiger natürlich auch beobachtet, saß er immer schräg gegenüber von Schweinsteiger und ziemlich weit entfernt. Und da sagt Kahn auch, na, da tat jeder gut daran, wenn er ihn nicht gestört hat in der Kabine.
Er wirkt ja auch nicht unsympathisch. Also Kahn ist natürlich schon ein bisschen konsterniert. Ich glaube, er wird diesen Gesichtsausdruck, dass er weiß, dass er das eine Gegentor verschuldet hat bei der WM 2002, wahrscheinlich niemals wirklich von sich abstreifen können. Er ist der Perfektionist. Kahn ist ja auch dafür bekannt gewesen. Ist auch ein lustiger Funfact, dass er mal bei so einem Kinder-Benefits-Event oder so sie ins Tor gestellt hat, um mit Kindern Elfmetern zu üben. Und er hat jeden einzelnen, natürlich schlecht geschossenen Elfmeter gehalten.
Ja.
Also er hat einen hohen Anspruch an alle. Er will nichts vorspielen. Er sagt, wenn Kinder noch nicht so weit sind, es mit mir aufzunehmen, halte ich jeden Elfmeter selber schuld. Das macht er. Aber trotzdem hat er ja irgendwie sein Auftritt ist nicht unsouverän. Ich fand so ein bisschen ambivalent, dass die Interviewaussagen von Ballack. Ich kann mit Ballack irgendwie, ich kann durch Ballack nicht wirklich durchblicken. Er gilt ja als einer der größten Verlierer des Umschwungs des deutschen Fußballs, der Löw-Klinsmann-Achse. Also nicht nur Kahn, der damals ja ausgemustert wurde zugunsten von Lehmann, sondern auch Ballack, der verletzt war, der ganz übel gefault wurde und alle gesagt haben, okay, jetzt ist die WM im Arsch. Aber das gilt ja auch mit als heimliche Geburtsstunde der Jungen, die sie gegen diesen Leitwolf dann, die den Leitwolf nicht mehr im Team hatten und deshalb alles machen konnten, was sie wollten. Ja. Und Ballack ist nur kurz zu hören und zu sehen, aber er kann diesen passiv-aggressiven Ausdruck einfach nicht ablegen. Ich glaube, dass ihm bewusst gewesen sein muss, dass dieses Drehbuch dieser Dokumentation, dass einer bestimmten auch ein bestimmter Erzählweise erfolgt, nicht unbedingt gerade darstellen wird, dass er eine wichtige Figur im Fußball gewesen ist.
Naja, er hat die unglücklichste Rolle gespielt und es gibt für ihn keine Möglichkeit, in seiner Erinnerung fröhlich von der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika zu erzählen. Er hat aber vorher schwer verletzt worden, ich glaube an der Achillesferse sozusagen, an der Sehne, dabei jemand reingegrätscht.
Boateng, der Zweite, der andere.
Ja, und der dann auch zu der Mannschaft ja gehörte, die dann angeblich Zauberfußball gespielt hat. Ne? Und das war ja, es gibt ja immer wieder, Til Schweiger erinnert sich selbst, gut befreundet mit Schweinsteiger, deshalb hat er den Film auch produziert. Und er habe beim Sommermärchen 2006 habe er geweint, als dann die Niederlage im Halbfinale war. Und dann, also noch in der Nacht kamen die Tränen. Und er musste sich selbst ermahnen, also hör mal, du weinst jetzt, weil die deutsche Mannschaft verloren hat, aber er war so verzaubert von diesem Fußball. Aber 2010 wurde wiederum gesagt, jetzt ist es vorbei mit dem Rumpelfußball, die Deutschen können jetzt richtig Fußball spielen und kombinieren und dabei ist Ballack gar nicht dabei und Schweinsteiger wurde dann plötzlich zum Anführer und zum Spielmacher und dann hieß es ja schon nach dem zweiten oder dritten Spiel, Ballack wird gar nicht vermisst. Wer hätte denn das gedacht? Diese Jungen mit Lahm und Schweinsteiger, die Bayern, die sind ja viel besser, wobei Ballack, glaube ich, auch bei Bayern damals spielte. Aber
das, stell dir das mal vor, wie blöd das ist, man muss das mal, also wo du es gerade erzählt hast, Ballack ausgebotet, wer wurde verletzt, Schweini kam nach, wie scheiße das ist, einen Beruf zu haben, in dem es passieren kann, dass du ungeplant einen Unfall erleidest, der dich womöglich komplett aus dem System auszunehmen wird. Das können wir uns als Journalisten gar nicht vorstellen. Das kann nicht passieren, dass dich jemand fault und dann rückt jemand nach und dann kommst du nicht mehr zurück. Das ist bei uns Leuten, die wir am Schreibtisch sitzen, am Beruf überhaupt nicht möglich, aber das muss man sich als Sportler nochmal vergegenwärtigen, dass du täglich ein Risiko hast, ausgeschaltet zu werden und ein besserer rückt nach und der wird dann beibehalten.
Naja, also er hat natürlich im Verein weiter bedeutsame Spiele gemacht und blieb ein wichtiger Spieler. Bei der Nationalmannschaft war das ja auch insofern ein brutaler Umschwung. Später dann ja auch das legendäre Gespräch mit Jogi Löw und diese das Mitteilen der Entscheidung, zwar im persönlichen Gespräch, aber ja doch auch nicht vollkommen überzeugend.
Die sind ja auch blöd. Ich meine, Löw muss man aber, Löw, sorry, ganz kurz, Löw ist ja auch echt kein guter Kommunikator. Ich weiß noch, also legendär ist, wie er Kahn versucht hat beizubringen, dass Lehmann ins Tor geht und dann zur Presse gesagt hat, sie sind beide sehr gut, aber es gibt immer eine Nummer 1A und Nummer 1B. 1A und 1B. Und Lehmann war eine Nasenspitze vorn. Ja. Was ist denn das für ein schwaches Argument? Ja. Das bringt doch niemandem was, diese Nasenspitze.
Und die eigentliche und nachvollziehbare Erklärung ja von Löw und Klinsmann, vielleicht mehr sogar von Löw, beschlossen, das Stellungsspiel von Lehmann, also dass sein stärkeres Spiel mit dem Fuß und außerhalb der Linie, also sozusagen aus dem Tor heraus und das Mitspielen innerhalb des Strafraums mit der Mannschaft, das fußballerische Element sozusagen.
Fliegender Torwart.
Aber dass ihn dem starken Linientorhüter überlegen gemacht hat, oder dem der Kahn, der die Bälle abgefangen hat, die hohen Bälle abgefangen hat, weggefaustet und der da athletisch war, aber eben nicht so sehr mitgespielt hat im Strafraum. Vielleicht auch vorgeschoben, vielleicht nachvollziehbar für Experten. Es haben damals nicht so viele Leute widersprochen, auch nicht die, die Sympathien für Kahn hatten, die ihn auch letztlich für den besseren Torhüter hielten. Nun war Lehmann ja auch sehr souverän. Übrigens hieß es dann, das sind so spielstarke Mannschaften, da brauchen wir einen spielstarken Torhüter. Mhm. Und das sollte Lehmann sein. Das war er sicher in höherem Maße als Kahn. Aber dennoch, das war eine illoyale Entscheidung, auch enttäuschend für viele, die sich natürlich...
Ja, die Bayern-Lobby natürlich auch. Hoeneß hat ja getobt, als es dann irgendwie hieß, dass nicht der Bayern-Nationalspieler bei der Heim-WM im Tor steht, sondern halt der andere, der aus Dortmund halt irgendwie kommt. Ja. Ne? Ich glaube übrigens, aber mit der Nasenspitze...
Partikularinteressen.
Ja, genau, die Partikularinteressen werden mehr oder weniger nur berücksichtigt. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht habe ich mir mit der Nasenspitze gerade versprochen, vielleicht war das dann doch Klinsmann, ne? Weil Klinsmann war ja der Haupttrainer.
Klinsmann hat es wohl bekannt,
die Nasenspitze,
in der Pressekonferenz.
Die berühmte Nasenspitze.
Aber im Hintergrund war natürlich Löw.
Aber Kahn hat ein super Abschiedsspiel gegen Portugal dann gemacht, ne? Also mit dem 13-0 und hat einige, mit seinem Stellungsspiel auch einige Bälle abgefangen. Also er hat irgendwie dann noch mitgespielt. Ja,
aber es war auch eine Ungerechtigkeit und der Erfolg hat es am Ende ja auch nicht gerechtfertigt. Also einen so starken, verdienten Spieler auf die Bank zu setzen. Es hat dergleichen immer wieder gegeben, aber es gab dann später noch, also auch bei Podolski etwas enttäuschend, auch sogar bei Schweinsteigers späteren Spielen, zu schweigen nun von Müller, der gar nicht mehr in den Kader aufgenommen wurde. Also da ist keine große Treue, wie man das noch bei Sepp Herberger und Fritz Walter erwarten konnte. Und ich würde sagen, auch noch bei Helmut Schön, der auch ältere Spieler noch mitgenommen hat. Und,
naja, wobei, du hast nicht vergessen, Löw hat auch Spieler mitgenommen, weil sie gute Laune verbreiten, nämlich Poldi. Poldi wurde zwar nicht eingesetzt, aber ich glaube, er wurde also ganz offiziell damit beworben, dass der mitkommt, weil er mit einer guten Laune, für ordentlich diese Eisbäder, mit Mertesacker hat er viel Spaß gehabt und so weiter. Ja. Das war ja auch eine Sache, ich glaube, hatte das nicht, bei welcher WM war denn Christian Ziege nochmal dabei? Oh. Wer war da Trainer? War das Völler? Da hatte da, ja, das war, oder irgendwie 2002, ja, da hatte irgendeiner hatte auch gesagt, Christian Ziege kommt mit, wegen seiner, weil er so ein Stimmungskonto hat. Bitte? Ja. Das kann man von dem hier überhaupt nicht vorstellen, seiner blöden Frisur vielleicht.
Er konnte sehr gut sprechen, zwar zögerlich, aber sehr interessant in der Artikulation und ein gescheiter Spieler.
Die Deutschen nehmen einen Spieler mit, weil er eine Stimmungskonto hat, das ist schon irre.
Naja, das ist doch bei dem Lagerkoller, dem Mythos des Trainingslagers, man denke an Malente 1974, das ist ja das Allerentscheidendste. Die Vorbereitung, das Trainingslager, der Besuch der Frauen, gibt es freie Tage, müssen sie über den Zaun springen. Ich erinnere an, das ist jetzt fast jenseits deiner Erinnerung, 1982 in Spanien. Da ging es noch darum, ob sie nachts über den Zaun steigen, unter dem Turnvater Jupp Derwall, der ein milder Trainer eigentlich war. Und aber da wurde Jupp Derwall angefeindet. Die waren ja Europameister 1980, 1982 bei der Weltmeisterschaft, war dann eine Rebellion um Paul Breitner. Ne? Und es gab das unvergessliche Spiel gegen Frankreich dann im Halbfinale, Elfmeterschießen und dann aber die deutliche Niederlage gegen Italien.
Ja, die Umgebung ist sehr wichtig, ne? Deswegen, man erinnere nur an diese Tschernobyl-artige Stadt, die es in Russland gab, wo die deutschen Spieler inmitten dieser kalten, leeren Plattenbauten dann irgendwie trainieren mussten und die natürlich auch ein Grund mit dafür waren, dass wir einfach so schlecht performt haben, ne?
Ja. Aber jetzt sind wir schon abgeschweift von dem Film. Wir müssen noch einmal zu Bastian Schweinsteiger zurückkehren. Manches wusste ich nicht, naturgemäß wusste ich es nicht. Aber manche werden Schweinsteigers Geschichte schon vorher gekannt haben. Aber man bekommt einen sehr guten Eindruck des Lakonikers und Gefühlsmenschen, Schweinsteiger, der auch Humor hat, wie man so sagt, trockenen Humor. Einmal sieht man ihn auf dem Rücksitz eines Autos mit Anna sitzen. Sie fahren durch Berlin, glaube ich. Und da sagt er, ohne die eine Miene zu verziehen, sie spricht vom Tanzen und sagt, Tanzen mag ich. Ja. So wie Bücher lesen. Und eine unglaubliche Szene, denn er verzieht die Miene weiterhin nicht und blickt ernst und blickt aus dem Fenster. Und dann erst kommt ein ganz großes Grinsen, ein schelmisches, bübisches Grinsen auf sein Gesicht und man begreift, was man geahnt hat. Er liest kein Buch und er sagt dann aus dem Off, glaube ich, oder mittlerweile im Studio sitzend, er wird auch oft im Studio dann befragt in der Rückschau und dann sagt er, ich lese lieber ein Spiel, als dass ich ein Buch lese. Ne?
Ja.
Und er liebt die Spiele zu lesen. Und eigentlich ist es das, was Louis van Gaal ja sagt. Er kann Spiele lesen, hat ein Gespür für den Raum. Und er sagt das aber so, sein Lebensinhalt ist, Spiele zu lesen. Dieses Hauptklischee des Fußballs in den letzten 10 Jahren, mittlerweile spricht man schon wieder weniger davon. Aber irgendwann ging das in die Moderatorensprache ein und auch in die Schriftsprache. Ein Spiel lesen, das ist das Größte, was es gibt. Und ein Fußballspieler, der ein Spiel lesen kann,
ja, das hängt
ist
natürlich
der Intellektuelle,
auch,
der Günther Netzer,
genau, des Fußballplatzes. Das hängt natürlich auch ein bisschen zusammen mit der Körperhaltung Franz Beckenbauers. Der gilt als einer derjenigen, dem als erstes diese aufrechte Körperhaltung, bei dem man das bemerkt hat, dass er extrem aufrecht auch läuft, so stolz, deswegen hat ja auch mit dem Namen Kaiser auch zu tun und so weiter. Und da kam überhaupt auch erst ins Bewusstsein, dass man keiner sein darf, der nur auf den Boden guckt, sondern wirklich so weit, wie es geht, durch alle Fronten und alle Flächen halt irgendwie blicken
Tiefe
kann.
Des Raumes.
Die Tiefe des Raumes.
War schon Günther Netzer, glaube ich. Ne? Also Netzer als der Stratege und der umsichtige Spieler überhaupt. Beckenbauer ist der Organisator der Libero. Natürlich, ich glaube, es gibt wohl die Position noch, aber den Begriff gar nicht mehr. Aber Beckenbauer hat in den 60er Jahren den Libero definiert, eben als den freien Mann, sozusagen der auch der Existenzialist des Platzes, der Künstler, der keinen Gegenspieler hat, der die Bälle verteilt und natürlich die genialen Flanken und Pässe in die Tiefe des Raumes von Günter Netzer, der in der Interpretation der Freiheit noch weitergegangen ist, der dann letztlich nicht so erfolgreich war.
Das musst du mir jetzt mal erklären, weil man liest immer nur, Netzer war derjenige Spieler, der sich selber eingewechselt hat. Mhm. Wie funktioniert das? Man muss doch nicht bestimmte Regeln halten. Hat er dem Trainer gesagt, ich sage jetzt, du wechselst mich ein? Oder hat er wirklich selber gesagt zum Schiedsrichter, ich werde jetzt eingewechselt? Nee. Wie war das eigentlich? Man liest nämlich, es wird immer nur verknappt dargestellt in den Zeitschriften. Immer nur einer von Netzers frechsten Leistungen neben seinem Sportwagen war dann irgendwie, dass er sich selber eingewechselt hat. Wie läuft sowas technisch
ab? Ich glaube, er hat Weisweiler sozusagen dazu gezwungen, dann hat ihm signalisiert, er werde jetzt auf den Platz gehen. Es muss ja ein Spieler rausgehen. Und das muss angezeigt werden vom
Schiedsrichter. Aber dann hat es ja Weisweiler doch selber.
Weisweiler
faktisch gesehen was Weisweiler.
Er muss es autorisiert haben, er muss einen Spieler rausgenommen haben. Es kann natürlich auch sein, dass Netzer, wir müssen es nachschauen, wirklich Faktencheck, dass Netzer einen von ihm ausgewählten Spieler, der auch dazu bereit war, herausgenommen hat und dass Netzer beim Schiedsrichter selbst den Wechsel angemeldet hat. Das ist, glaube ich, erlaubt. Wahrscheinlich war Netzer auch Mannschaftskapitän und als solcher durfte er
wahrscheinlich. Das hat danach doch nie wieder jemand gebracht, oder? Es gab bestimmt ein großes Theater hinter den Kulissen.
Es gibt von Basler eine ähnliche Geschichte. Mhm. Basler behauptet, er habe sich, glaube ich, in der Nachspielzeit, weil er nach Hause wollte, ne? Hat sich gelangweilt, saß auf der Bank, aber wollte jetzt nicht noch eine Verlängerung. Und da hat er gesagt, ich gehe jetzt auf den Platz. Und dann hat er in der 89. Minute das Tor gemacht und ist wieder vom Platz gegangen und konnte nach Hause fahren.
Herrlich. Ja. So eine Matthäus-Nummer. Ja.
Also und so eine Geschichte gibt es bei Schweinsteiger nicht. Hat sich, glaube ich, nie selbst eingewechselt. Und das ist aber auch nicht sein Naturell. Er hat mit den erst Heinkes sehr dankbar. Er lobt Heinkes. Man hat das oft gehört. Aber das Väterliche und dass Heinkes ihn auch natürlich als Kapitän der Mannschaft gesucht hat, dass er mit ihm gesprochen hat. Es gibt in allen großen Mannschaften natürlich so einen Spieler, wie es Beckenbauer war, wie es Netzer war, Charismatiker, Wolfgang Overath auch. Die ganz großen Figuren werden natürlich vom Trainer gesucht. Und wenn es dann, wenn die Champions League gewonnen wird, wenn Meisterschaften gewonnen wird, dann muss natürlich ein Spieler der verlängerte Arm des Trainers auf dem Platz sein. Nun waren das natürlich sehr unterschiedliche Figuren, viel unterschiedlicher noch als Schweinsteiger und Kahn. Aber Heinkes fand in ihm ein Sprachrohr, das auch gar nicht so sprachmächtig ist. Wie Heinkes vielleicht auch in gewisser Weise anders als Louis van Gaal, der natürlich als vielleicht zu eloquent war, das legendäre Firebeast.
Ja, aber das Kompetitive bei Schweini war immer sehr sympathisch und das waren sehr authentische Momente. Also es gibt ja irgendwie so diese klassischen Game-Shows, so ein Druckknopfspiel, wo irgendwie so zwei Leute wie gleichzeitig Quizfragen gestellt werden, da muss man auf diesen roten Knopf drücken, das sieht man bei so Sat.1-Sendungen. Und da spielt er doch mit gegen irgendjemanden, ich weiß nicht mehr gegen wen dieser Sendung. Und er muss trotzdem die ganze Zeit immer lachen, auch wenn er weiß, ob er die Frage richtig beantwortet oder nicht, ob er verliert oder gewinnt. Oder das Tennisspiel gegen Anna, dass er klar verliert mit 2-6, wo er dann trotzdem auch lachen muss. Also ich finde, diese Wettbewerbsart, die wirkt auch nicht gekünstelt. Also ich glaube, es ist einer, der, er will immer gewinnen. Das ist so in ihm drin. Also, aber er ist keiner, der, wenn er dann verliert, halt irgendwie griesgrämig wird.
Ja.
Also ich habe das Gefühl, dass er das ganze Leben über dieses Spielerische irgendwie beibehalten hat. Das ist ja letztendlich auch das, was Van Gaal oder was Heinkes auch an ihm loben, dass sie sagen, egal was passiert, er ist immer noch der Junge geblieben, der einfach immer gewinnt.
Ja, er ist,
aber aus Niederlagen halt auch lernt.
Er ist der Junge geblieben. Man sieht das bei diesen Skirennen des Siebenjährigen, des Achtjährigen. Da erkennt man Schweinsteiger natürlich auch den unbedingten Willen, den Felix Neureuther auch hatte. Und in dieser Kameraderie, in dieser Konkurrenz, auch jetzt noch, da sie weiterhin befreundet sind, Felix Neureuther, wie er immer schmunzelnd, immer frotzelnd erzählt von dieser Konkurrenz gegen mit Schweinsteiger der manchmal sogar besser war, wie er anerkennen muss. Und eine ähnliche Kumpelei oder Kameraderie gibt es auch zwischen Til Schweiger, der um einiges älter ist, und Schweinsteiger. Und meine liebste Szene in dem Film ist wohl in dem Apartment, vielleicht in Berlin, von Til Schweiger. Til Schweiger hat gekocht in der loftartigen Wohnung, eine große, luftige Küche, und hat Pasta, glaube ich, gemacht mit der Soße. Und tut das auf, und Schweinsteiger hat gar keinen großen Appetit oder probiert dann ist und gut, ne? Und dann sagt er, kannst du das vielleicht so sagen, dass man es auch glaubt?
Aber es ist echt, ne? Oder? Ja, ich meine, also es sind beide auf ihre Art natürlich irgendwie auch echt.
Dann muss auch nicht die allerbeste Pasta sein. Die essen sich beim Italiener ja sowieso immer. Und aber so eine Anerkennung, oder das muss unbedingt gesagt werden. Ja, kannst du das ein bisschen überzeugender sagen, wenn ich schon für dich koche.
Aber ja. Schweiger sagt auch den sehr schönen Satz, Schweinsteiger ist ein Held, Helden opfern sich auf.
Ja.
Ist eigentlich selbstverständlich, das gehört zur Definition des Helden, ja. Aber man vergisst den zweiten Teil dieser Prämisse nämlich, dass zum Heldensein eben nicht einfach gehört, wie Superman halt irgendwie alles richtig zu machen, sondern dafür auch Opfer zu bringen.
Ja, dass du das nun zum Ende sagst, ist sehr gut. Das ist natürlich der zentrale Satz, der Grund, weshalb Schweiger den Film auch gedreht hat. Und es ist das Credo Til Schweigers noch mehr als das Credo Bastian Schweinsteigers. Schweinsteiger hat kein Credo. Der macht das einfach. Für ihn ist es selbstverständlich. Natürlich hat er da auch im Gesicht geblutet und weitergespielt beim Finale. Aber das ist der große Til Schweiger-Moment. Wenn das Finale zusammengeschnitten wird und man das Blut im Gesicht Schweinsteigers sieht, und dann sagt er, diese tatsächlich Selbstverständlichkeit, aber genau das, was natürlich heute als sozusagen unzeitgemäß empfunden wird, dass wir sprechen ja vom Postheroismus und das Heldische, das Til Schweiger so beeindruckt. Ein Held opfert sich auf. So. Und das ist ja eigentlich nur die Definition des Helden, wie soll es anders sein? Ne? Und das ist das Schöne an dem Film, es ist ein sozusagen rückwärtsgewandter, ganz archaischer Film, auch in den Erzählungen dieser Männerfiguren, muss man ja sagen, kommen ganz wenige Frauen überhaupt nur vor. Die Ehefrau Anna ist nahezu die einzige. Ich glaube, die Mutter lässt sich gar nicht ein. Vielleicht lebt sie nicht mehr, das weiß ich nicht. Aber auch andere Frauen, natürlich im Fußball gibt es die Spielerfrau. Hier ist es eine Tennisspielerin oder ehemalige Tennisspielerin, die Ehefrau ist. Aber der Film ist natürlich schnell geschnitten, professionell, wie das heute gemacht wird, etwas fragwürdig montiert auf den Effekt hin und allzu schnelle Schnitte und etwas lärmig mit Musik unterlegt. Aber es ist trotzdem ein ganz essentieller, auch imponierender Film über einen sehr sympathischen Fußball, der sich hier wahrlich nicht in den Vordergrund drängt. Und insofern ist der Titel von Anfang bis Legende sogar weit übertrieben, etwas ja, albern. Aber der Film sollte eigentlich nur Memories heißen. So beschreibt auch Schweiger es.
Das war der Arbeitstitel, ja? Memories.
Ja, Memories steht, glaube ich, auch noch immer davor. Memories, Doppelpunkt.
Ist auch schön, das hat was Modiell-mäßiges.
Ja. Und das ist der Charakter dieses.
Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir nicht zu sehr gefachsimpelt haben. Wenn ihr Fehler gefunden habt, es gibt ja sehr viele Füchse unter den Statistikern, gerade was Fußballergebnisse und Jahreszahlen, Turniere angeht, scheut euch nicht, uns zu schreiben und uns darauf hinzuweisen. Uns hat diese Sendung besonders viel Spaß gemacht, weil es ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir überhaupt über Sport gesprochen haben, bei der Freiwilligen Filmkontrolle. Wer weiß, welche Sportfilme noch vorkommen. Über Rocky haben wir schon gesprochen, aber der ein bisschen was anderes ist als ein Fußball-Doku natürlich.
Rennfahrerfilme
kommen schon auch noch, vielleicht die Lebensgeschichte von Vettel, wer weiß. Naja, für heute haben wir es auf jeden Fall geschafft und wir bedanken uns erneut fürs Zuhören.
Ja, bis demnächst, danke.
Bis bald.